Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Vor einiger Zeit hatte ich einen Kaffeehausbesuch mit meiner Frau. Und dort standen die Tische sehr eng. Und das hieß, wenn man sich Mühe gab, konnte man mithören, was da am Nachbartisch geredet wurde. Es geht mir wie Ihnen auch, normalerweise interessiert mich das gar nicht. Aber in diesem Fall war alles ganz anders. Meine Frau wollte auch mit mir reden, aber mein Aufmerksamkeitspegel sank unter 40%, weil es am Nachbartisch so interessant war. Da trafen sich nämlich zwei Leute, die ein Date miteinander hatten. Das heißt, die verhandelten die Frage, ob eine Beziehung unter gewissen Voraussetzungen möglich ist oder nicht. Das ist ein Thema, da habe ich ein spontanes Interesse empfunden. Und da die beiden sehr laut geredet haben, empfand ich das als Einladung zur passiven Teilnahme an diesem Gespräch. Es ging das hin und her. Und ich will das hier alles nicht wiedergeben, aber eine Sache, die hat mich doch interessiert. Was ist für Sie die ideale Beziehung? Was ist das grundlegende Anliegen, das da eine Rolle spielen muss? Und da kam raus, eine Beziehung ist dann gut, wenn ich am meisten für mich rauskriege. Also das ist jetzt mal die Zusammenfassung in meinen Worten. Und da dachte ich mir, ist das nicht ein Beispiel für unsere Gesellschaft? Also wir pflegen einen solchen individualisierten Lebensstil, dass uns unmerklich die Fähigkeit, Gemeinschaftsverhältnisse zu gestalten, abhanden gerät. Weil es darum auch gar nicht geht. Es geht ja immer nur um die Frage, wie fühle ich mich? Wie fühlst du dich? Und wenn du dich nicht mehr gut fühlst, dann musst du da was ändern. Es ist ein solcher Gesellschaftstrend, ich nenne das Überindividualisierung, der auch vor kirchlichen Türen keinen Halt macht. Wir merken das ja auch bei uns, jetzt mal abgesehen von Partnerschaftsfragen, da will ich mal wieder weggehen. Aber der Eventcharakter vieler gottesdienstlicher Veranstaltungen ist doch unübersehbar. Man geht in einen Gottesdienst wie normalerweise in ein Konzert. In einem Konzert kann man euphorische Momente mit anderen teilen, wenn das ein gutes Konzert ist. Aber mit den Leuten werde ich mein Leben nicht teilen. Ich gehe danach nach Hause und das war's. Sollte ich jetzt so einen Gottesdienst besuchen? Oder ist geistliche Gemeinschaft nicht etwas ganz anderes, das viel tiefer verwurzelt ist, das nach ganz anderen Prinzipien funktioniert? Ich erlebe häufig, dass viele liebe Schwestern und Brüder ein unmittelbares Reden Gottes erwarten. Das ist ja auch richtig. Aber die Möglichkeit, dass Gott durch einen Bruder oder eine Schwester zu mir reden könnte, die ich vielleicht gar nicht mag, die ist nahezu ausgeschlossen. Und ich glaube nicht, dass er sich an unsere Kultur hält, der Vater im Himmel. Ich komme gerade von einem Treffen geistlicher Gemeinschaften und da habe ich mit jemandem geredet, der auch in so einer geistlichen Gemeinschaft tätig ist, der sagt, wir machen verschiedene Rüstzeiten. Die sind immer voll. Das Event ist begehrt. Aber wenn es danach darum geht, wer arbeitet denn in unserer Gemeinschaft mal verbindlich mit, da siehst du also nur Kometschweife von abwesenden Personen. Also mal so ein Event, wunderbar, aber sich binden, also auch Lasten tragen, reingehen in eine Gemeinschaft, Stabilität hineingeben und auch empfangen, ist eine andere Sache. Und da sind wir doch mitten im Thema. Der Predigttext, wir haben den ja schon gehört in der Epistellesung, der spricht ja davon, dass Jesus kommt, um Gemeinschaft zu stiften. Advent heißt, Jesus kommt, aber wozu? Unter anderem, um geistliche Gemeinschaft zu stiften. Aber wie sieht die aus? Bevor ich auf den Text eingehe, möchte ich gerne mal drei Bilder vergleichen, die das ein bisschen antippen sollen. Eine Gemeinschaft kann zum Beispiel eine Gemeinschaft der Bergsteiger sein. Also eine Gruppe hat ein gemeinsames Ziel und einen gemeinsamen Weg und hängt für längere Zeit am Felsen. Warum ist die Gruppe so wichtig? Wenn einer mal einen Fehler macht und abstürzt, kann er also durch die netzwerkartige Seilverbindung mit den anderen noch gehalten werden. Der Einzelne wird abstürzen und wäre tot. Also eine Gemeinschaft, die den Einzelnen in der Krise trägt, wo er sich selber nicht mehr halten kann. Das ist ein Bild. Ein zweites Bild ist ein bisschen sehr einfach, aber das eines Kontos. Wir alle haben ein Konto. Eine Gemeinschaft ist wie ein Konto, wo ich nicht abheben kann, was ich vorher nicht eingezahlt habe. Jeder, der versucht, mehr abzuheben, als er eingezahlt hat, rutscht in den Dispo-Kredit und der hat hohe Zinsen. Das heißt, eine Gemeinschaft hat wie ein Konto, das meine ich jetzt im übertragenen Sinne, wo man sagt, unsere Befähigungen, unsere Gaben, unser Engagement gilt der Person, die in Not ist. Und die anderen freuen sich mit, dass sie für den in Not Stehenden was tun können. Das ist Gemeinschaft. Gemeinschaft ist nicht, wie viel kriege ich von dem Konto für mich zuerst raus. Jede Ehe, die so anfängt, kommt in eine schwere Krise. Was kann ich geben, ist wichtiger als was kann ich bekommen. Es gibt mal jemand, der hat die Ökumene, also auch die Gemeinschaft der Christen verschiedener Prägungen, mal als Volleyballmannschaft oder als Volleyballteam verglichen. Vorne stehen die Pfingstler am Netz, die also die Herrlichkeitstheologie vertreten, deren Hände immer oben sind. Und weiter hinten spielen dann die anderen Prägungen, die also den Ball von unten nach oben schlagen müssen, also Stichwort Kreuzesgemeinschaft und Leiden und so. Aber nur wenn das Team funktioniert mit vorne und hinten, und auch der Aufschlag einigermaßen klappt, haben sie eine Chance zu gewinnen. Auch hier ist die Ergänzung das wichtige Thema. Niemand hat alles in seiner Prägung. Niemand hat alles in seiner Spur. Und die Anerkennung dieses Tatbestandes ruft förmlich nach Gemeinschaft mit anderen Prägungen. Und jetzt komme ich zu Jesus. Der hat uns in diesem kurzen Text ganz viel mitgegeben. Also man kann sagen, es ist wie eine Handwerkskiste. Der Text ist wie eine Handwerkskiste, wo du eben nicht nur einen Hammer drin hast, weil du sonst jedes Problem zum Nagel machst, sondern wo ein paar mehr Werkzeuge drin liegen. Also eine Handwerkskiste, wo er sagt, ich möchte euch zeigen, welche Art von Gemeinschaft ich in eurer Mitte und in eurem Herzen lebend stiften möchte. Und da habe ich so drei Aspekte gefunden, über die möchte ich gern was sagen. Liebe als Lebensform des Evangeliums, Liebe als Lebensnorm des Evangeliums und Liebe als Lebensfülle des Evangeliums. Ich fange mal mit dem ersten an. Liebe als Lebensform. Es ist interessant, der ganze Textzusammenhang setzt ja das Evangelium voraus. In Römer 1 bis 8 hat Paulus das ganze Evangelium verhandelt. In 9 bis 11 die heilsgeschichtliche Einbindung des Evangeliums verhandelt, wo es um Israel und so geht. Und jetzt kommt er zu den Konsequenzen, die durch die Annahme des Evangeliums in unserem Leben zur Geburt kommen. Er spricht über das geistliche Leben, das sich aus dem Evangelium heraus ergibt. Das ist sein Thema. Also, und nach unserem Text oder im Zusammenhang mit unserem Text ist dann die Frage des wiederkommenden Herrn auch angesprochen, wo gesagt wird, die Gemeinschaft, die wir heute leben, die muss im Licht des Kommenden Bestand haben. Alles, was in diesem Licht, in dieses Licht nicht reinpasst, gehört auch in die geistliche Gemeinschaft nicht rein. Und da haben wir einen Rahmen, der schon eine Herausforderung darstellt. Also Liebe als Lebensform des Evangeliums, ich lese nochmal Vers 8. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz, also die Tora, erfüllt. Also, wir sind zur Liebe gerufen. Warum? Weil Gott seine Liebe im Evangelium auszahlt in unser Leben hinein. Gott möchte nichts, wo er nicht zuvor etwas ausgezahlt hat. Er erwartet von uns nichts, wofür er uns nichts gegeben hat. Also die Liebe zu dem Bruder und der Schwester und zum Nächsten hat ihre Voraussetzung darin, dass Gott im Evangelium sagt, erst empfängst du meine Liebe. Du bekommst erst mal etwas, ehe ich von dir möchte, dass du etwas austeilst. Das ist ein wichtiger Zusammenhang. Und wir wissen, dass die Liebe des Vaters durch den Sohn, in der Sendung des Sohnes deutlich wird und durch den Heiligen Geist ausgeschüttet wird in unser Herz. Liebe ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Also eine Auswirkung davon, dass er in unserem Leben etwas zu sagen hat, dass wir dem Geist folgen, wenn er uns die Schrift öffnet, wenn er uns Führung gibt und so weiter. So, dieser erste Punkt, der wird sozusagen vorausgesetzt, aber ich muss hier trotzdem noch mal verweilen, weil er nicht unwichtig ist. Es gibt hier eine seelsorgerliche Herausforderung. Es gibt Menschen, die kommen zu Gott, aber die haben ein zerbrochenes Herz. Warum auch immer. Es kann Abrisse im Leben gegeben haben, Enttäuschungen, die nie aus der Software des Herzens entfernt wurden. Also Lasten, die es für mich schwer machen, zu lieben. Einfach, weil ich Lieblosigkeit erlebt und nicht verdaut habe, wie wir so sagen. In den Bereichen kommt jetzt nicht der Herr mit einer Forderung und sagt, du musst aber, sondern er sagt, zunächst einmal bedeutet das Evangelium immer auch heil werden, durch und im Evangelium. Und ich komme jetzt gerade von einem Einsatz her, wo wir 10 Tage, war ich in einer Gemeinde, wo wir 10 Tage über den Zusammenhang zwischen Seelsorge und Evangelium geredet haben. Wie kann das Evangelium also sozusagen etwas freisetzen, das mir Heilung meiner Wunden verschafft? Darüber kann ich jetzt nicht sprechen. Aber ich will nur sagen, im Evangelium liegt alle Arznei, die wir für unsere Wunden brauchen. Und das ist vorausgesetzt, dass Gott seine Arznei auf unsere Wunden legt. Er kommt nicht zuerst mit einer Forderung, das ist sehr wichtig. Zuerst kommt die Arznei des Evangeliums. Aber dann sagt er so, jetzt hast du etwas empfangen und dein Heilwerden ist zugleich eine Begabung, mit der du jetzt anderen dienen kannst. Denn du verstehst das Zerbrochensein, du verstehst, wie sich jemand fühlt, der in einer ähnlichen Lage ist. Du hast das selber durchwandert und jetzt hast du etwas, auf das dein Nächster wartet. Also das ist der Zusammenhang, den darf man nicht außer Acht lassen, sonst sieht das verkehrt aus. So, und jetzt komme ich zur eigentlichen Textaussage. Da heißt es jetzt, seid niemandem etwas schuldig. Das ist also ein Merkmal einer geistlichen Gemeinschaft. Schuld. In Vers 7, also dem Vers unmittelbar vor unserem Text, ist da von Steuern, von Zoll und von Ehre die Rede. Ich schulde ja auch manchmal anderen etwas. Auch Christen leihen sich mal von Freunden Geld. Oder bin ich da falsch informiert? Also es gibt doch verschiedene Leihvorgänge. Ja, man leiht sich Geld, man leiht sich mal irgendwelche Instrumente aus. Und dann kommt es manchmal dazu, dass das Geliehene nicht oder nur kaputt oder irgendwie gar nicht oder unvollständig zurückgegeben wird. Das passiert häufig. Und hier sagt der Text, wenn du das machst, dass du mit dem Besitz deines Nächsten fahrlässig umgehst und ihn nicht achtest, beschädigst du die Gemeinschaft. Es gibt dann Leute, die gehen auch, mir sagte mal einer, wo ganz anders, der auch so ein ähnliches Haus wie das Schneewindhaus leitet, da sagt er, ja, manchmal kommen Leute zu uns, die denken ja, bei den Frommen darf es alles nichts kosten. Aber die müssen genauso ihr Haus renovieren, haben dieselben Preise. Und da merkt er, da ist im Denken etwas nicht in Ordnung. Also es braucht eine Verständigung, dass ich, wenn ich etwas bekommen habe, ich auch zurückgebe. ich auch zurückzahle und da nicht plötzlich großzügig werde, sondern feingliedrig den Besitz des anderen achte. Das sagt der Text. Er sagt, dadurch erhältst du die Gemeinschaft, du stiftest Vertrauen, du bist verlässlich, auch im Zurückzahlen. Es kann ja jeder mal in eine Notlage kommen, dass er was braucht, das ist völlig in Ordnung. Aber dann muss ich auch zurückzahlen und darf hier nicht schlampig werden. Und wenn ich das nicht bin, verletze ich die Gemeinschaft. Dasselbe mit der Ehre. Es geht jetzt nicht um Selbstbeweihräucherung und Selbstdarstellung. Das ist eine problematische Herzenshaltung, wer das vorhat. Aber in einer Gemeinschaft geht es darum, dass ich jeden Bruder, jede Schwester, ich sag mal, in ihrer Weise anerkenne, dass ich Anerkennungen ausspreche und nicht nur über die Mängel im Gespräch bin. Wisst ihr, das ist ja der Punkt. Ach, es tut so gut, mal über den Mangel zu reden, den man empfindet. Vielleicht macht ihr das ja alles nicht, ihr seid ja alle durchgeheiligt, aber ich selber kenne solche Momente, wo die Versuchung ziemlich dicht an mich herankommt. Und dann muss ich ihr widerstehen und in manchen Fällen sogar Buße tun. Das, was hier gesagt wird, ist, auch wenn du mit niemand, wenn du alle äußeren Abhängigkeitsverhältnisse gut geordnet hast, bist du jetzt nicht mit dem auseinander. So nach dem Motto, es gibt ja den Spruch, mit dem bin ich jetzt auseinander. Ich habe ja alles zurückgezahlt, alles zurückgegeben, mit dem bin ich auseinander, da habe ich keine Verpflichtung mehr. Nein, sagt der Text, die Verpflichtung der Liebe bleibt. Und das heißt die Liebe als Lebensform des Evangeliums. So, nun kann man aber natürlich muss man erstmal verstehen, was ist denn Liebe? Liebe ist nicht zuerst ein Gefühl, eine Empathie oder ein Wohlgefallen. Warum? Weil ich auf meine Gefühle keinen direkten Einfluss habe. Gott erwartet nicht von dir, dass du gewisse Gefühle aus deiner Seele hervorquetschst und sie jemandem zur Verfügung stellst, den du eigentlich nicht magst oder der dir irgendwie komisch vorkommt. Das ist doch nicht das Ziel. Da werden wir doch alle überfordert. Ich kann im emotionalen Bereich nicht jede Persönlichkeit lieben. Im emotionalen Sinne. Aber ich kann sie als Persönlichkeit achten. Und das ist was anderes. Ich achte jemanden und beschädige sein Leben oder ihr Leben nicht. Und dieser würdevolle Umgang ist Liebe. Also nicht zuerst ein Gefühl, sondern ein Umgang, ein respektvoller Umgang. Das ist hier gemeint. Und am Beispiel des Besitzes oder des geliehenen Besitzes, achte darauf, wie du mit dem Besitz des anderen umgehst. Und damit wird klargelegt, die Liebe ist eine Lebensform des Evangeliums, die von Achtung und Respekt gezollt ist. Und dann darf es auch Meinungsverschiedenheiten geben. Meinungsverschiedenheiten sind nicht das Problem, wenn die Art, wie wir sie austragen, von Achtung und Respekt begleitet ist. Also Einerleiheit wird nicht gefordert. Aber in der Art und Weise, wie ich Konflikte führe, wird ein Maßstab des Evangeliums in unsere Mitte gelegt. Und deswegen kommt es eben manchmal darauf an, dass ich mich in einer Auseinandersetzung auch mal entschuldigen kann für die Art und Weise, wie ich geredet habe, nicht nur, was ich geredet habe. Das, was ich geredet habe, kann in Ordnung gewesen sein, aber vielleicht nicht, wie ich geredet habe. Auch der Ton macht die Musik. Weil das Evangelium uns herausfordert, die Liebe als Lebensform anzuerkennen. Keine Einerleiheit, wir dürfen uns ja nicht mehr streiten. Die haben sich heftig gestritten in der Urgemeinde, also die waren da nicht so sensibel. Da ging es schon mal, also auf dem Apostelkonzil, da rauchten nicht nur die Münder, sondern die Köpfe. Aber sie haben trotzdem am Ende sagen können, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Es kam trotzdem zu einer Übereinkunft. Und darum geht's. Zweitens, Liebe als Lebensnorm des Evangeliums. Nun wird ja hier gesagt, also wer den anderen liebt, der hat die Tora erfüllt. Und es werden die ganzen, also auszugsweise, aber der Teil steht hier fürs Ganze, dann werden die ganzen 10 Gebote in die Mitte der neutestamentlichen Gemeinde gestellt. Und das sagt nämlich der Apostel Paulus, auch ihr im Neuen Testament seid gerufen, die Gebote des alten Bundes zu erfüllen. Also der alte Bund hat sich nicht erledigt, nur in Teilen der Tora. Also wir haben keine Reinheitsvorschriften mehr aus bestimmten Gründen und die Opfer haben sich erfüllt im Kreuzesgeschehen, im Tod Jesu und seiner Auferstehung. So Dinge haben sich erfüllt. Aber die Lebensordnung der Tora ist sogar in gesteigerter Form, siehe Bergpredigt, in gesteigerter Form die verbindliche Lebensmitte auch der neutestamentlichen Gemeinde. Und deswegen werden hier die Gebote erwähnt. So, und die 10 Gebote, die stechen nun im Judentum deshalb hervor, weil die 10 Gebote etwas sind, das Gott selbst geschrieben hat. Die erste Ausgabe, also Edition 1, kann man sagen, der 10 Gebote, hat ja Gott selber geschrieben. Dann kam Mose vom Berg runter, dann hat er die ganze Sache mit dem Stier und so gesehen, hat die da zerschmissen. Dann musste er wieder hoch und dieselben Worte selber nochmal auf Tafeln schreiben. Und die 10 Gebote haben deswegen so eine hervorstechende Bedeutung im Judentum, weil hier hat Gott selber geschrieben. Alle anderen sind durch Mose vermittelt, deswegen sind sie auch gültig und heilig, aber nicht in derselben Form, als wenn Gott selber geschrieben hat. Also stachen sie schon immer heraus. Übrigens ist das interessant, dass es so ähnlich im Neuen Testament auch ist. Wir haben ja auch keine Originalschrift mehr, sondern nur noch Abschriften. Und auch die 10 Gebote, die Moses das zweite Mal vom Berg runterbrachte, war eine Abschrift. Das nur am Rande. So, und jetzt wird gesagt, diese Gebote, die sind sozusagen die Beschreibung eines Raumes, in dem die geistliche Gemeinschaft ihr Leben führen soll. Das sind Außengrenzen der Gemeinschaft, die da formuliert werden. Außengrenzen. Innen, drin habe ich viele Möglichkeiten der Lebensgestaltung, aber es werden die Außengrenzen formuliert. Und das interessanterweise auf der zweiten Tafel. Also hier ist es so, der Apostel Paulus guckt die zweite Tafel an. Er setzt voraus, dass die Gottesliebe ein Anliegen jedes Christen ist. Du sollst Gott lieben und so weiter mit ganzem Herzen. Aber jetzt geht er auf die zweite Tafel, weil die zweite Gebotstafel die Tafel ist, die die Gemeinschaft beschreibt, die die Beziehung untereinander ins Auge nimmt. Du sollst nicht töten, da ist immer ein anderer betroffen. Du sollst nicht Ehe brechen, da ist immer ein anderer betroffen. Es geht also um die Frage, wie leben wir Gemeinschaft unter dem Evangelium. Also die Gebote sind die Norm der Gemeinschaft. So, und da wird erstmal auf 3. Mose 19, Vers 18 zurückgegriffen. Nicht wahr, wo es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das wird zusammengefasst mit dann 2. Mose 20, wo die Gebote erwähnt werden in der Tora. Also der Rückgriff auf 3. Mose 19, Vers 18 ist interessant, weil der mehrfach im Neuen Testament erscheint, nicht nur an dieser Stelle. Also auf diesen alttestamentlichen Text greifen mehrere neutestamentliche Worte zurück. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Zum Beispiel Matthäus 5, 43, wo Jesus sagt, dass wir die Feinde lieben sollen. Das Gebot der Feindesliebe wird mit 3. Mose 19, Vers 18 begründet, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, auch wenn es ein Feind ist. Oder in Lukas 10, 27 ist vom barmherzigen Samariter die Rede, der ja auch das Herz Gottes beschreibt und sagt, geh an der Not, die du spontan antriffst, bei deinem Nächsten nicht vorüber. Oder in Matthäus 22, 39 wird die Gottesliebe und die Nächstenliebe als untrennbare Einheit beschrieben. Oder noch ein Beispiel, Jakobus 2, Vers 8, wo gesagt wird, diese Liebe zum Nächsten soll ohne Ansehen der Person geschehen. Also ohne Vorlieben, Nachlieben, ist er reich oder arm, könnte ich ja etwas gewinnen. Bei gewissen Personen, wenn du denen hilfst, verstehst du, springt für dich was ab. Da kommt eine Dankbarkeit. Also stell dir vor, da kommt einer, der Millionär ist oder Milliardär und dem hilfst du mal. Dann könnte sich die Dankbarkeit, die dann kommt, durchaus auszahlen. Während bei jemandem, der selber nicht viel hat, kommt da eher nichts rüber, außer vielleicht ein Apfel. Und da verstehst du schon, wo man sich Mühe gibt. Und genau hier wird, sagt Jakobus, das geht nicht. Dieselbe Liebe ohne Ansehen der Person und ohne die Analyse, welchen Vorteil ich dadurch erwerben könnte. Das ist Maß und Mitte für die Gemeinde. Kein Ansehen der Person. Sonst ist die Gemeinschaft gebrochen und nicht mehr vereint. Da gibt es dann welche, die wir besser behandeln und solche, die wir schlechter behandeln. Und dann ist die Gemeinschaft gerissen an einer Stelle. Das ist ganz wichtig. So, und dann wird gesagt, auch die Gebote, du sollst nicht töten, zum Beispiel 2. Mose 20, 13, kommt in Matthäus 5, 21 wieder. Und da wird gesagt, du sollst nicht töten, das gilt nicht nur für den tatsächlichen Mord, sondern schon für den Rufmord. Wo du über jemanden was erzählst, das seine Ehre tötet, hast du das Gebot gebrochen. Und jetzt frage ich mal, wie viele Gerüchte in unseren Kreisen, zu denen wir gehören, ungeprüft einfach so weitererzählt werden. Ohne sich auch nur im Ansatz zu überlegen, was meine Weitererzählung für die betroffene Person bedeuten könnte. Es kann ein Rufmord dabei rauskommen. Und dann heißt es über dir, du hast getötet. Du bist des Mordes schuldig. Und merkst gar nichts davon, weil man ja ein wohliges Gefühl hat, bei so einer Tasse Kaffee mal so über jemanden nicht anwesenden Dritten zu reden. Oh. Nur wisst ihr, ich war jetzt in einer Gemeinde und da haben die Leute große Probleme gehabt, zur Seelsorge zu kommen. Und ich wollte immer rauskriegen, warum sie die haben. Soll ich Ihnen mal das Ergebnis verraten? Oh, Sie erzählen es bitte nicht weiter. Das Ergebnis ist, weil wir ja wissen, wie man über nicht anwesende Dritte redet, weiß ich auch, wie sie über mich reden, wenn ich dieser nicht anwesende Dritte bin, verstehst du? Und deswegen schütze ich mein Leben, indem ich nichts rauslasse. Alles bleibt drin, auch wenn es nicht geklärt und nicht gelöst ist. Und das ist eine Fessel des Teufels. Warum? Weil er verhindert, dass du durch den Gang in die Seelsorge ein Erlösungsgeschehen aus dem Evangelium erhalten könntest. So bleiben die Wunden und die komischen Sachen alle eingeschlossen bei dir, weil du ja Angst vor einer bösen Nachrede hast. Und woher kommt die Angst? Weil du selber nachredest. Das ist der ganze Zusammenhang. Und deswegen werden wir aufgerufen, eine Gemeinschaft auch dadurch zu schützen, dass wir mit dieser losen Zunge brechen. Besonders dort, wo sie zum Nachteil einer anderen Person gereicht. Es muss auch mal was bei uns enden dürfen, dass wir nicht weiter erzählen. Oder wir nehmen es auch mal in die Beichte hinein, dann kann Gott das auch brechen. So, also dann heißt es, du sollst nicht Ehe brechen. 2. Mose 20, 14 findet wir auch Matthäus 5, Vers 27. Und das beginnt schon beim Ansehen einer Person. Nicht erst, wo ich in die Praxis hineinkomme. Schon wo ich in Gier eine Person des anderen Geschlechts verzehre. In Gier habe ich die Ehe gebrochen. Sagt Jesus, und das gehört in die Gemeinschaft nicht rein. Eine geistliche Gemeinschaft schützt die Ehe eines anderen und nutzt die Ehekrise, die vielleicht gerade jemand hat, nicht für die eigene Gier aus. Das ist doch ein klarer Maßstab. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Und es gibt Verhältnisse, wo es genau anders läuft, auch in frommen Kreisen, wo die Schwäche einer Ehe ausgenutzt wird von jemand anderem. Und das ist mit Jesus nicht zu machen. Und das gehört in die Beichte. Weil schon die Software im Kopf, die ich ungezügelt aufwachsen lasse, die nächste Tat vorbereitet, die ich mir selber heute noch nicht zutraue. Also muss das rausgeräumt werden. Oder du sollst Vater und Mutter ehren. Und dann hat Jesus kritisiert in Matthäus 15, dass die das alles so umgehen wollen, weißt du, so, wir sind da fromm, aber wir machen es nicht, weil wir eine schöne Ausrede gefunden haben. Das ist auch so ein Ding. Wir wissen, wie es sein muss, aber wir machen es nicht, es gibt ja eine Ausrede. Und Jesus sagt, die Gebote gelten ohne Ausrede. Und deswegen sagt er, das ist doch Liebe, dass du den anderen seinen Besitz und das, was er hat, auch wenn es nicht viel ist, dass du das schützt. Dass man also helfen will und sich am Glück des anderen erfreut und nicht in Gier meint, ich müsste dasselbe und noch Größeres als dieses haben. Das ist nämlich die Krux des Vergleichsdenkens, dass wir sehr schnell über den Weg des Vergleichsdenkens in so eine Unzufriedenheit und Begehrlichkeit hineinrutschen und die Gemeinschaft für uns ausbeuten. Und das sagt der Herr, das gehört ans Kreuz und unters Kreuz. Das ist Sünde. Das muss rausgeräumt werden. Das gehört nicht rein in unser Herz und nicht rein in unser Leben. Und deswegen sagt er, diese Gemeinschaft, die Liebe, die ich euch gebe, die hat in sich den Wunsch, im Rahmen dieser Gebote zu leben. Die Liebe orientiert sich immer an der Wahrheit. Und die Wahrheit hat der Herr offenbart in den 10 Geboten, die er selber geschrieben hat. Da gibt es also nun wirklich nichts historisch kritisch nachzuräumen, sage ich mal. Da ist alles klar. Da ist alles im Licht. Und deswegen werden wir aufgerufen, die Lebensnorm des Evangeliums anzunehmen und zu sagen, Liebe hat etwas mit der Achtung des anderen zu tun. Der Achtung seiner Ehe, der Achtung seines Besitzes, der Achtung seiner Ehre, die er braucht. Und so weiter. Drittens, Liebe als Lebensfülle des Evangeliums. Das sagt doch der Herr, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Das kommt daher, dass ja in Hesekiel 36 im Grunde gesagt wird, dass die Gebote, damit sind die 10 gemeint und angrenzende, dass die Gebote durch den Heiligen Geist, den jeder empfängt, ins Herz verlegt werden. Dass sie also durch die Liebe Gottes in unser Herz hineingeschrieben, hineingemeißelt, hineingeformt werden. Dass sie für uns zur Lebensqualität werden. Also eine Liebe, die das beachtet, die ist lebenstüchtig und gemeinschaftsfähig. Und da möchte der Herr mit uns hin. Gemeinschaftsfähigkeit heißt, was kann ich beitragen zum Glück eines anderen und nicht, was kriege ich raus? Natürlich muss ich auch mal was rauskriegen, weil ich auch mal ein Bedürftiger bin, das ist doch klar. Aber die erste Orientierung ist, was gebe ich? Weil die Liebe, die ich von Gott empfangen habe, auch eine Gabe ist. Die hat er mir gegeben und zwar voraussetzungslos. Und jetzt sagt er, und genauso voraussetzungslos möchte ich, dass du nun weitermachst mit meiner Gabe. Dass du sie genauso voraussetzungslos, wie du sie empfangen hast, an deinen Nächsten, an den Bruder, an die Schwester weitergibst. Das ist die Basis geistlichen Lebens. Und darin zu wachsen heißt, die Lebensqualität wächst an. Die komische Vorstellung, erfülltes Leben ist, wenn ich alles machen kann, was ich will, ist ja irre. Da hätten wir ja nur glückliche Leute in Deutschland wohnen, aber die psychiatrischen Kliniken sind voll, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wir selber halten diesen Lebensstil gar nicht aus. Der macht uns krank. Deswegen braucht Liebe immer eine Mitte, ein Maß, eine Klarheit, wo drinnen und wo draußen ist. Und das geben uns die Gebote Gottes, die vom Geist lebendig gemacht in unser Herz gelegt werden. Und damit möchte ich das mal zusammenfassen zum Schluss. Gemeinschaftlich lieben heißt, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, keine Unterwerfung, aber auch keine Verwerfung. Ich verwerfe einen anderen nicht als Person in seiner Gabenkombination und so weiter. Aber ich unterwerfe mich auch nicht so, dass ich hörig werde und meine eigene Persönlichkeit gar nicht mehr vorkommen darf. Also ich verwerfe nicht, aber ich unterwerfe mich auch nicht. Zweitens, ich habe keine egoistische Erwartungshaltung, alles muss mir zuerst dienen, aber auch keine willenlose Selbstaufopferung. Das gibt es ja auch, dass Leute so für andere da sind, dass sie dabei selber krank werden. Beides hat nichts mit Liebe zu tun. Es ist keine Kritiklosigkeit. Wir müssen Differenzen austragen können in unseren Beziehungen, aber auch kein Richtgeist. Weil das Urteil sich immer auf die Sache bezieht und nicht auf die Person. Wenn ich eine Person beurteile, spiele ich Gott. Und das kommt niemandem zu. Aber die Sache, der Disput, die muss ausdiskutiert und auch konträr gelöst werden. Natürlich müssen wir da klar Stellung beziehen. Aber diese Unterscheidung ist wichtig. Dann keine Entfremdung und keine Problemübernahme. Also ich kann nicht sagen, die Not des Bruders geht mich nichts an, wenn ich daneben stehe und helfen könnte. Ich kann aber auch nicht sagen, ach, ich bin so empathisch, ich mache die Probleme meines Nächsten zu meinen eigenen Problemen. Damit werde ich noch selber fertig. Also wenn jemand im Wasser schwimmt und einen Rettungsring braucht, dann helfe ich ihm nicht, der ich auf dem Boot oben bin, wenn ich auch ins Wasser springe. Sondern ihn muss jemand aus dem Wasser rausziehen und der muss woanders stehen als der, der da schwimmt. Also hat es keinen Sinn, fremde Probleme zu übernehmen, aber sie zu umbeten und einer Lösung zuzuführen, das ist was anderes. Und dann keine Harmoniesucht, aber auch keine Frontbildungen. Harmoniesucht heißt, also Liebe ist nur, wenn wir uns immer verstehen. Wann hast du das letzte Mal einen Monat durchgehalten? Ich möchte mal den sehen, der das einen Monat durchhält. Also wir scheitern schon manchmal am nächsten Tag an der Sache. Das heißt, eine Harmoniesucht bedeutet, ich tue mich schwer, bestimmte Unterschiede auszuhandeln in einer Gemeinschaft. Sozusagen einen Ausgleich herzustellen. Aber das ist wichtig, dass wir in den Problemlagen, die aufkommen, einen fairen Ausgleich herstellen. Im Orient braucht man dafür einen Mittler übrigens, damit der Ausgleich auch fair ist. Den brauchst du ja auch manchmal, aber ich glaube, hier sind die Leute der Meinung, das brauchen sie nicht so dringend. Aber wir brauchen vor allen Dingen den Ausgleich. Und wir brauchen aber auch keine Frontbildungen. Also das Gegenteil von Harmoniesucht ist, ich teile die Leute in Gegner und Befürworter meiner Person ein und sage, nur wer mich gut findet, das sind die wahren Gläubigen und der Rest kann sich gerne eine andere Gemeinde suchen oder sowas. Ja? Also Frontbildungen heißt, ich baue so feste Abgrenzungen auf, dass ich selbst Gott nicht mehr erlaube, diese zu durchbrechen. Und beides gehört in eine geistliche Gemeinschaft nicht rein, dass es mal vorübergehend einen Abstand geben kann, weil man sich gestritten hat, das ist normal. Aber daraus baue ich keine bleibende Front. Und dass ich Harmonie suche, ist auch richtig. Aber dass ich keine Differenz aushalte, die nun mal notwendig ist, um zu einem neuen Ergebnis zu kommen, das fehlt dann in einer Gemeinschaft. Und so können wir sagen, dass Jesus uns in diesem Text also zu dem Thema führt, er kommt, um Gemeinschaft zu stiften, weil ich die Fülle des Lebens aus ihm heraus nicht nur direkt von ihm bekomme, sondern er gibt mir die Fülle, indem ich bereit bin, mich in die Gemeinschaft der Glaubenden hineinstellen zu lassen, auch wenn sie mir etwas abverlangt, auch wenn das nicht so lupenrein alles funktioniert, wir aber miteinander auf dem Wege sind, gewinne ich mehr, als ich verliere, wenn ich die Gemeinschaft verlasse und nur noch für mich selber da bin. Und deswegen ist der Ruf in die Gemeinschaft der Gemeinde, so unvollkommen sie auch sein mag, und da gibt es eine Menge Schramm, die man da entdecken kann. Aber das ist ein Ruf ins Evangelium hinein, in die Ergänzung, in die bruderschaftlich-geschwisterliche Ergänzung der Leib-Christi-Gemeinschaft hinein, weil ich von dieser Ergänzung her lebe und die anderen von meinem Beitrag auch etwas mitleben. Und nur in diesem Austausch die Fülle Christi empfangen werden kann. Und wenn das aber geschieht, dann dürfen wir gewiss sein, dann tut der Herr viele kleine und große Wunder in unserer Mitte. Amen.